Einen schönen guten Abend, meine lieben Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Ausgabe des JWR Podcast. Heute zu Gast ist Robert Fleischer. Robert Fleischer war im vergangenen Jahr schon mal bei uns zu Gast, Journalist, Filmemacher und Diplom-Dolmetscher. Und Robert hat im Januar 2024 seine letzte Veröffentlichung bekannt gemacht mit dem Titel Sie sind hier, was jetzt? Und Robert, du moderierst ja seit 2019, meine ich, hier auf exomagazin.tv die Sendung Erstkontakt. Wie viel Einfluss hatte diese Sendung zum Verfassen zu diesem Buch gehabt?
Also ich freue mich erstmal hier zu sein. Danke für die Einladung. Also Erstkontakt ist ja ein Format, was wir erst seit 2019 machen. Und es war, als der Kollege Dirk, als ich meinen Kollegen Dirk Pohlmann dann rumgekriegt hatte, dass wir uns mal zusammen auch über UFOs kümmern, journalistisch, weil wir hatten vorher ja immer das dritte Jahrtausend gemacht. Und als dann eben diese Geschichte war also als dann bestimmte Sachen passiert sind in den USA, über die wir auch reden können, wo es dann wirklich deutlich wurde, okay, das ist jetzt hier ein Prozess, der jetzt hier läuft und den müssen wir journalistisch eng begleiten. Da haben wir dann beschlossen, wir machen dieses Format Erstkontakt. Aber eigentlich findet sich in meinem Buch, Sie sind hier, was jetzt, muss man sagen, so die wichtigsten Eckpfeiler meiner Recherchen in den gesamten letzten 16 Jahren. Das fängt ja nicht 2019 an, das fängt ja 2007 an. Und da habe ich also sehr viele Sachen einfließen lassen, auch Interviews mit Leuten, die ich schon vor sehr langer Zeit gemacht habe, und lange bevor es Erstkontakt gab.
Das wäre nämlich genau meine Anschlussfrage gewesen. Und zwar 16 Jahre hat es jetzt gedauert, die komplette Recherche. Wie häufig, vor allem auch in Anbetracht der Zeit und das natürlich auch, seitdem ich zumindest auch in dieser Thematik einigermaßen mit Daniel drin bin, dass da natürlich auch immer relativ viele Neuigkeiten auch kamen oder News oder Berichte, vor allem im Sommer des letzten Jahres. In den ganzen 16 Jahren dieser kompletten Recherche, und wir gehen auch noch auf die einzelnen Verweise ein, die du auch am Ende des Buches auch bis ins Detail auch geschildert hast, aber wie häufig musstest du denn vielleicht gegebenenfalls gewisse Passagen oder ganze Kapitel vielleicht anpassen, eben aufgrund dessen, weil eben auch immer wieder Neuigkeiten ans Tageslicht kamen, weil wahrscheinlich ja nicht nur ein Phänomen einfach nur so ein Phänomen ist, sondern einen kompletten Kreislauf wahrscheinlich auch noch wieder in Gang stößt.
Ja, also ich habe ja nicht vor 16 Jahren angefangen, das zu schreiben, sondern die größte Teil der Arbeit war eigentlich Reporting, also erstmal einfach nur Fakten kategorisieren, sammeln, Informationen ordnen, strukturieren, in Kategorien einteilen, darbieten. Dass man das auch wieder findet, habe ich auch gemacht am Anfang mit der Website exopolitik.org, wo ich wichtige Sachen archiviert habe sozusagen. Also zum Beispiel die Aussagen von Militärzeugen bei Pressekonferenzen im National Press Club und sowas, ja. Und auch mit Untertiteln und mit Transkript und was es da so gibt und so. Und habe angefangen, also ich hatte schon immer mal so ein paar Texte. Ich hatte auch früher schon mal fürs Mysteries Magazin in der Schweiz zwei, drei Sachen geschrieben. Die habe ich mir dann nochmal angeguckt, ob man die benutzen kann. Und habe, ich glaube, ich habe 2020, lass mich überlegen, 2020 oder ja, ich glaube, es war 2020. Da habe ich mich einen Monat zurückgezogen nach Teneriffa in eine wunderschöne Dachgeschosswohnung mit einer riesengroßen überdachten Terrasse. Und da waren die ganze Zeit Bauarbeiten nebenan, aber das war aus irgendeinem Grunde, ist das ein magischer Ort, um zu schreiben. Und ich habe dort also schon mal sehr viel in Textform gebracht, also ich habe die ganze Zeit wirklich jeden Tag geschrieben, 10 Stunden lang, also wirklich jeden Tag. Und bin dann zurückgekommen, dachte so, okay, aber das war noch kein Buch, ja, das war halt eine Sammlung von Texten. Und dann ist das dann natürlich, du kennst es ja, das kommt dann wieder, das gerät dann wieder aus den Augen, wenn du dann wieder mit deinem Tagesgeschäft konfrontiert bist und halt täglich irgendwie was machen musst. Und habe also die ganze Zeit dann nicht weiter dran gearbeitet. Und dann war ich Anfang 2023 in Berlin eingeladen bei der Bild-Zeitung in so einer Bild-Zeitungssendung, glaube ich, die hieß Viertel nach acht oder Viertel vor acht oder so. Die gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Irgendwas mit Viertel acht. Und da haben sie mich eingeladen als das Enfant terrible, so der glaubt an Aliens, hihi, hoho und so. Die Sendung ist nicht ganz so lächerlich gelaufen, wie sie das vielleicht erwartet hatten. Und am Ende haben sie dann aber ein Buch eingeblendet mit einem großen grauen Alien und haben gesagt, und sie haben ja auch ein Buch geschrieben. Und das war ja gar nicht von mir, das war von Marcel Polte. Und ich habe gesagt, nee, aber ich habe eine Website. Und haben die gesagt, ah ja, das blenden wir dann ein. Okay, gut. Und ich habe mich ziemlich darüber geärgert, über mich selber, dass ich dieses Buch noch nicht fertig hatte. Und dass sie da ein anderes Buch eingeblendet haben. Und dann bin ich zurückgefahren und habe zu meiner Frau gesagt, also jetzt muss ich wirklich dieses Buch endlich mal fertig kriegen. Und ich habe die beste Frau der Welt, die hat gesagt, er macht das. Und dann bin ich also wieder Anfang 2000, also dann gleich eigentlich unmittelbar danach irgendwann wieder nach Teneriffa und habe dann dort, sage ich mal, das Buch in eine Form gebracht, wo ich dann, als ich dann zurückgekommen bin im April oder Mai oder so, ich glaube, es war eher, da war die Struktur, da stand die Struktur schon fest, mehr oder weniger. Dann habe ich sozusagen noch den Fein, so, es war zu 95% fertig oder zu 99%, sodass ich jetzt dann dazu übergehen konnte, mir zu überlegen, machst du das jetzt im Eigenverlag oder machst du das über einen Verlag? Und hatte mich also gefreut, das Buch ist fertig. Und dann kommt der Whistleblower David Grush. Und fängt auf einmal an, ein völlig neues Fass aufzumachen und redet über eine völlig neue Ebene von Informationen, über die man vorher so noch nie gehört hatte. Nämlich, da geht es nicht nur um die Existenz des Phänomens, dass da Intelligenz dahinter steckt, dass da Atom ist und so weiter. Sondern da geht es darum, dass die Amerikaner schon längst solche Dinger geborgen hätten und nachbauen würden und das alles verstecken vor dem US-Kongress und würden Leute einschüchtern, die darüber reden wollen. Und dann habe ich erst eine große Krise bekommen, gedacht, wo stürze ich mich jetzt am besten runter? Aber habe dann festgestellt, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, dass der jetzt ausgepackt hat, weil er bestätigt ja einerseits vieles von dem, was ich da schon geschrieben hatte, was also aus Open Source Informationen der letzten 16 Jahre schon zu erfahren war. Und andererseits gab er dem Buch dann auch noch eine gewisse neue Struktur, sodass es mir dann erlaubt hat, sozusagen mich viel tiefer inhaltlich mit den Behauptungen von David Grush auseinanderzusetzen, als das irgendjemand gemacht hat, weil ich diese ganzen Informationen ja schon hatte. Ich habe also dann sozusagen das, was er gesagt hat, gegenübergestellt mit dem, was man darüber schon weiß, und auf die Art und Weise versucht herauszufinden, wie stichhaltig das sein könnte. Ich meine, ob es letzten Endes stimmt oder nicht, werden wir nie erfahren, wenn die Amerikaner nicht ihre ganzen großen Geheimnisse rausrücken. Aber das werden die sowieso nicht machen. Also ich denke, die Herangehensweise, die ich da jetzt gewählt habe für mein Buch, ist wahrscheinlich die einzige, die man da fahren kann.
In Teil 2 deines Buches beschreibst du ja die unidentifizierten anomalen Phänomene, wo es ja um Berichte geht, eine Zusammenstellung von verschiedensten Berichtungen bis hin zu Interviews. Wie hat sich bei dieser unfassbar großen Anzahl, also ich glaube auch über 150 Seiten dieser Berichte, wie hat sich entschieden, welcher dieser Berichte oder dieser Fassung letzten Endes auch im Buch erscheinen wird? Also ich gehe ja auch davon aus, da wird ja auch noch viel, viel mehr eigentlich auch noch dahinter stecken, aber man kann ja
Welche
wahrscheinlich auch nicht alles mit reinbringen.
Berichte meinst du jetzt genau? Meinst du UFO-Sichtungsberichte oder was meinst du genau?
Genau, richtig.
Ja,
Wie die Gewichtung ist, ne, wie sich das entscheidet, was letzten Endes auch am wahrscheinlichsten ist oder am belegbarsten ist.
Guck mal, das sind jetzt 500 Seiten und 900 Fußnoten. Und es war aber ungefähr doppelt so viel Text. Also ich hätte zwei solche Bücher rausbringen können. Guck mal, ich habe ja hunderte Leute interviewt in den letzten Jahren. Also wirklich jetzt. Militärzeugen, Flugzeugpiloten, militärische, zivile, Wissenschaftler jede Menge, Geheimdienstler. Ich habe Akten gewälzt in mehreren Nationalarchiven. Ich habe Dokumente gesammelt aus 30 Ländern. Ich habe ein unglaublich riesengroßes Repertoire. Und ich habe natürlich auch, weißt du, ich hätte sehr gerne noch mehr Sachen aufgenommen, zum Beispiel das Kapitel Skinwalker Ranch, ja. Ich war der Erste, der einen ehemaligen Sicherheitsmann von der Skinwalker Ranch interviewt hat. Ich habe eine drei- oder vierteilige Interviewserie mit dem, Chris Marks. Hochinteressant, was der Mann zu erzählen hat. Und ich hatte das auch schon alles geschrieben. Es ist alles da. Aber am Ende des Tages musst du dir dann eben überlegen, welchem Zweck dient die Information, die du da gibst? Warum schreibst du die Information da rein? Und ich habe mich eben entschieden, eine klare Struktur zu finden, die einerseits möglichst die Leute ranführen kann, wo, die noch nie was von UFOs gehört haben oder die das nur aus ARD und ZDF kannten bislang, damit die erstmal aufschließen können zu dem Kenntnisstand, der in unseren Kreisen sozusagen vorherrscht, ja, oder auch international. Und andererseits auch die Leute bedienen, die schon ziemlich viel darüber wissen. Und das war nicht einfach, aber ich bin eben so methodisch vorgegangen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich zeige erstmal, es ist ein reales Phänomen, es steckt Intelligenz dahinter, es interessiert sich für Atomstandorte. Und es birgt einige paranormale Sachen mit sich und die werden im Geheimen vom US-Geheimdienst erforscht. So. Und da hätte man jetzt Chris Marx mit reinnehmen können. Allerdings hat Chris Marx erst angefangen, auf der Skinwalker Ranch zu arbeiten, nachdem das ORSAP-Programm eingestellt worden war auf der Skinwalker Ranch. Also dieses geheime paranormale Forschungsprogramm vom US-Militärgeheimdienst, wo sie sich nicht nur für UFOs interessiert haben, sondern auch tatsächlich dafür, für die Intelligenz dahinter. Ja? So. Und dann dachte ich mir, okay, ist jetzt ein interessanter, großer Aspekt, aber es ist ja kein Buch über die Skinwalker Ranch. Es ist ein Buch, was das ganze Phänomen groß beleuchten soll. Und so sind auch andere Aspekte hinten runtergefallen, wie zum Beispiel die Entführungen, über die könnte man viel schreiben oder sowas, ja. Oder Nahkontakterfahrungen wie die Ariel School und sowas. Aber wenn du 800 Seiten Text hast und du hast so eine gewissenhafte Lektorin wie ich, die sagt, Herr Fleischer, das ist doch eine Zumutung. 500 Seiten geht schon gar nicht und Sie haben ja 800. Wir müssen das einstampfen. Ja, da muss man dann eben den Rotstift ansetzen und sich genau überlegen, wie passt das in die große übergeordnete Struktur rein? Und ich hoffe, dass mir das ganz gut gelungen ist, das so zu machen.
Du hast ja vorhin erwähnt, mit David Grusch kam das Ganze ja so ein bisschen ins Wanken mit der Veröffentlichung des Buches. Gab es dann aber trotzdem während der Thematik oder während der Stein dann auch ins Rollen gekommen ist, dann auch noch etwas, was sich vielleicht dann an einem ganz bestimmten Moment in dieser Thematik, die dann vorherrsche, in der Situation, in der wir uns da befunden haben, nochmal da den konkreten Anschluss gegeben, jetzt ist genau der Punkt da, wo ich das jetzt veröffentliche oder zumindest jetzt das finale Datum setze. Gab es da vielleicht noch was ganz Besonderes, was da herausstach im vergangenen Jahr oder im vorletzten Jahr vielleicht?
Naja, David Grusch war auf jeden Fall ein Game Changer, das muss man wirklich sagen. Und es sind ja dann auch noch mehr Zeugen dazugekommen, allerdings Gott sei Dank erst nach Veröffentlichung des Buches. Also das war dann eigentlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich habe das dann so schnell wie möglich umgeschrieben und neu strukturiert. Und dann hat das sehr lange gedauert, bis es durch den Lektoratsprozess gegangen ist, aus verschiedenen Gründen. Und dann kam auch noch ein Korrektorat hinzu. Und so hatte sich also dieser Veröffentlichungstermin immer weiter verschoben. Erst sollte es zur Frankfurter Buchmesse, dann kurz vor Weihnachten erscheinen, ist beides nichts geworden. Und dann ist es schließlich irgendwann Anfang Januar erschienen, oder wann war es? Ende Januar, was ist wahrscheinlich kein guter Zeitpunkt ist, um ein Buch rauszubringen. Ja? Aber ich bin froh, dass es dann doch noch irgendwie fertig geworden ist. Ich meine, die letzten Korrekturen von der Lektorin, die habe ich dann im Flugzeug auf dem Weg zurück von Stanford nach Deutschland, nach Spanien erledigt. Das sind ja dann hunderte Seiten mit Änderungen nachverfolgen, die du dann wegklickst oder so weiter. Also das war wirklich, wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit, weil wir ja nicht wussten, was kommt jetzt als nächstes, was das alles wieder nochmal in einem neuen Licht erscheinen lässt und so. Und es ist ja jetzt eben auch, ich meine, man hätte vielleicht noch. Was ich schade finde, ist, ich habe viel über diesen Gesetzesentwurf vom Mehrheitsführer der Demokraten im Senat geschrieben, der ja ein Gesetz zur kontrollierten Offenlegung, Gesetzesentwurf zur kontrollierten Offenlegung geplant hatte, auch voll unterstützt vom US-Senat. Und das Gesetz an sich ist schon spektakulär. Also er hat ja auch gesagt in der Pressemeldung, das amerikanische Volk hat ein Recht über nichtmenschliche Intelligenz informiert zu werden und über Technologien unbekannten Ursprungs. Und Und sie hatten in dem Gesetz vor, einen stufenweisen kontrollierten, also einen Plan zur stufenweisen kontrollierten Offenlegung dieses ganzen Regierungswissens sich auszudenken. Sie hatten vor, Privatfirmen zu enteignen, die über Alien-Technologie oder solche TUO-Technologien unbekannten Ursprungs verfügen. Sie hatten auch vor, ein Überprüfungsgremium, einen Überprüfungsausschuss zu schaffen, der selber entscheidet, welche Akten freigegeben werden sollten und welche nicht. Was eine gute Sache gewesen wäre, weil auf die Art und Weise wäre es möglich gewesen, die Vertuschung der Geheimdienste zu umgehen, die selber entscheiden können, welche Dokumente sie freigeben oder nicht. So, und auf diesen Gesetzesentwurf hatten viele große Hoffnungen gesetzt und er ist nicht durchgekommen. Und das konnte ich in meinem Buch leider nicht mehr berücksichtigen, weil das war lange nach Redaktionsschluss sozusagen. Das muss man dann in der zweiten Auflage auf jeden Fall mal noch mit dazu schreiben, denke ich. Und es ist eigentlich nur ein ganz kleiner Abschnitt davon geblieben, nämlich dass UFOs bald an zentraler Stelle im US-Nationalarchiv gesammelt werden. Aber es gibt keinen Plan zur kontrollierten Offenlegung mehr. Es gibt diesen Überprüfungsausschuss nicht mehr. Und das ist sehr schade, weil ich habe gerade eben in Stanford, also es gibt da jetzt einen Think Tank, der aus Militärs und Wissenschaftlern und anderen Experten besteht, der sich in den USA gegründet hat unter der Leitung von Professor Gary Nolan von der Stanford University. Und die hatten eine Eröffnungsveranstaltung, feierlichen Eröffnungsakt über 2 Tage. Und ich war eingeladen. Und bin da hingefahren und da war wirklich das Who is Who der Leute, die was zu melden haben. Also auch vom Geheimdienst und sonst was für Leute. Und da habe ich unter anderem Oberst Carl Nell kennengelernt. Das ist derjenige, der mit dem Whistleblower David Grush zusammengearbeitet hat, der ihn gut kennt, der ihn auch bestätigt hat, dass das alles stimmt, was der sagt. Und der dort in der Stanford University diesen ganzen Gesetzesentwurf vorgestellt hat. Und er hat in seiner Rede an der Stanford University gesagt, und ich habe darüber im Fokus geschrieben, und jetzt, weil es war alles verboten, man durfte nicht mitzeichnen und so, aber die haben jetzt selber die Videos veröffentlicht auf ihrem YouTube-Kanal The Soul Foundation. Guckt euch das an, das ist wirklich extrem interessant. Der Vortrag von Carl Nell beinhaltet eben die Präsentation dieses Gesetzesentwurfs und er sagt ja auch klipp und klar, das Ziel dieses Gesetzesentwurfs ist es, die Oberaufsicht über diese Altprogramme zurückzugewinnen, die offenbar entglitten ist, die Oberaufsicht, und katastrophale Enthüllung zu verhindern, katastrophales Disclosure. Und da schließt er auch mit ein, die Möglichkeit, dass das Phänomen von sich aus beschließen könnte, sich zu zeigen. Und also das ist, wie gesagt, eine Sache, die im Buch nicht vorgekommen ist, aber wir werden sehen, was jetzt 2024 noch Spannendes passiert.
Du hast das gerade angesprochen, mit diesem Treffen und ich habe da vor ein, zwei Wochen auch drüber gesprochen im Podcast hier. Du hast ja gesagt, jetzt wurde das auch veröffentlicht mit den Videos, was da auch zu sehen war. Gab es denn trotzdem dann auch Themen, die vielleicht besprochen worden sind dort vor Ort, die nicht veröffentlicht worden sind für die große Mehrheit? Du warst ja da vor Ort.
Ja. Also, es gibt einen Vortrag, der noch nicht veröffentlicht worden ist. Ich werde es nicht sagen, von wem, aber das ist ein sehr interessanter Vortrag, der von einem Europäer gehalten wurde und der unter Umständen, wenn er denn dann mal veröffentlicht wird, ein neues Licht werfen könnte auf bestimmte Ereignisse, die im Zeitraum 2014 bis 2016 über französischen Atomkraftwerken stattgefunden haben.
Weißt du denn, ob sowas noch veröffentlicht wird oder wäre das zu heikel im Moment?
Ich weiß nicht, ob die vorhaben, das noch zu veröffentlichen. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum sie es nicht machen würden. Ich weiß, warum sie es erstmal nicht veröffentlicht haben, aber ich hoffe, dass sie das jetzt mal dann auch nochmal veröffentlichen, weil dann hat man über diese Drohne, über diese angebliche Drohnenwelle, die in Frankreich passiert ist, nochmal ganz neue Informationen.
Du hast auch gerade davon gesprochen, dass eventuell eine Möglichkeit besteht, dass das, worüber wir hier sprechen, dass das sich selber zeigen könnte. Wo befinden wir uns da vielleicht von, ich weiß, dass es immer schwierig ist zu sagen, aber von so einer ungefähren Zeitskala, wo sind wir da gerade? Was kommt zuerst? Kann man das schon ein bisschen mehr definieren mit dem Fortschritt zumindest der Offenlegung der Dokumente oder der Einsichten, die wir mittlerweile haben, zum Teil?
Also Vorhersagen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ja. Ich weiß von so gewissen Sachen, die jetzt demnächst veröffentlicht werden sollen. Man muss abwarten, welchen Effekt das haben wird. Also wir haben ja gesehen, der Effekt ist vor allem hinter den Kulissen im US-Kongress. Ist der Effekt groß, weil die ganzen Informationen bekommen und nicht nur die geschwärzte, kurze, kleine Version, die wir Öffentlichkeit erfahren dürfen. Und die drehen sich dort im US-Kongress natürlich deshalb, weil sie mitkriegen, wenn das stimmt, was dieser David Grush sagt, dann gibt es sowas wie, oder nicht nur was der David Grush sagt, sondern was auch diese anderen 40 Leute, die sie befragt haben in geheimen Ausschüssen. Wenn das stimmt, was diese Leute sagen, dann gibt es eine geheime Struktur, eine geheime Machtstruktur innerhalb der offiziellen Strukturen des US-militärisch-industriellen Politikapparates, sagen wir mal so, der seine eigenen Motive verfolgt, der denkt, er kann machen, was er will und der möglicherweise sogar über ganz fortgeschrittene Technologie verfügt, von deren Existenz wir gar keine Ahnung haben. Und das ist natürlich ziemlich besorgniserregend. Das ist ja nichts, was man auf sich beruhen lassen kann als gewählter Volksvertreter. Denn wenn das stimmt, dann hat man ja, dann wissen die beide, die Republikaner und die Demokraten, dass sie nichts zu melden haben. Und dann muss das so bald wie möglich aufgeklärt werden. Aber was Full Disclosure angeht, wir haben auch gerade gestern Abend für ein anderes Sendeformat darüber gesprochen, wie man das angehen könnte. Ich glaube, wir dürfen uns keine Illusionen darüber machen, dass das ein Thema ist, dass die Geheimdienste und die Militärs natürlich extrem bewegt, weil da Technologie im Spiel ist, die sie nicht verstehen, weil es dann einen möglichen überlegenen Gegner gibt, von dem sie nicht wissen, wer das ist. Und vor allem werden überlegene Flugmanöver aufgezeichnet, die wir nach jetzigem bekannten Kenntnisstand nicht reproduzieren können. Das heißt nicht, dass das US-Militär das nicht kann. Es kann gut sein, dass die schon irgendwelche antigravitationsfliegenden Raumschüsseln nachgebaut haben könnten. Ich sage nicht, dass es so ist, aber das ist nicht ausgeschlossen, wenn man sich überlegt, dass die Liste der Geheimpatente in den USA jedes Jahr größer wird. Also Patente, die geheim gehalten werden aus Gründen der nationalen Sicherheit. Und man weiß ja, dass der Geheimdienst bei seinen Wissenschaftsansätzen meistens ein paar Jahre voraus ist dem, was in der Öffentlichkeit so bekannt ist. Darum machen die das ja, damit sie einen strategischen Vorteil haben, ja. Und es sind ja auch, und es gibt interessante Entwicklungen in der Antigravitationsforschung der 1950er Jahre in den USA ich habe jetzt neulich auch wieder naja, das führt zu weit. Jedenfalls, was die Antigravitationsforschung angeht, die sogenannte Antigravitationsforschung, da ist noch längst nicht alles gesagt und berichtet worden. Und da würde es mich nicht wundern, wenn die auch was haben. Aber wenn es sich um menschliche Fluggeräte handelt, teilweise zumindest, ja, dann ist das eben umso mehr ein Grund, das auch geheim zu halten. Weil man will ja die eigene Überlegenheit nicht zur Schau stellen. Und man will auch, wenn man keine Ahnung hat, was das ist, will man ja auch nicht bekannt geben, welche Reichweite das eigene Radargerät hat, welche Fähigkeiten die eigenen Aufklärungsplattformen und Sensoren haben und so weiter und so fort. Also das ist alles ein Thema, der berührt aufs Engste die militärische Geheimhaltung, die nationale Sicherheit und so. Und deswegen brauchen wir uns keine Illusion zu machen, dass wir jemals die volle Disclosure bekommen. Und dann, das hat auch noch einen anderen Grund, denke ich. Also, oder um das kurz einzuordnen, ich glaube, das, was wir jetzt derzeit erleben in den USA, ist das notwendige Quäntchen an Wahrheit, was an die Öffentlichkeit kommen muss, um den öffentlichen Druck zu erzeugen, damit die Politiker aktiv werden können, damit sie die Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen, damit sie sich damit beschäftigen können, damit sie diese möglicherweise existenten tiefen staatlichen Strukturen aufdecken und beenden können. Aber sie haben nicht vor, die Menschheit darüber zu informieren. Und da komme ich jetzt zu der zweiten Sache, die ich denke, die eigentlich viel wichtiger dabei ist, nämlich die große Frage ist denn, ja, was ist denn da zu disclosen? Was soll denn da überhaupt enthüllt werden? Also, wenn es doch nur um, also wenn es doch nur um Fluggeräte mit neuen Technologien ginge oder wenn es doch nur um Besucher von anderen Planeten ginge, ja, das wäre ja toll. Also, das wäre natürlich, trotzdem wäre das eine große Belastung, große Herausforderung für bestehende staatliche Institutionen, vor allem religiöse Institutionen, ja. Was mit der Wirtschaft passiert, weiß kein Mensch. Wenn jetzt eine freie Energietechnologie auf den Markt kommt und Erdöl überflüssig wird, ja. Also wir können uns ausrechnen, dass dann wahrscheinlich kein Hahn mehr nach dem US-Dollar als Leitwährung krähen wird. Es sei denn natürlich, die Amerikaner bringen die Technologie auf den Markt und haben dann einen neuen Rohstoff, der in US-Dollar gehandelt wird. Also das alleine schon hätte halt große Auswirkungen auf die gesamte, auf alles, auf unser ganzes Leben. So. Und an der Stanford University hat also auch ein Politikwissenschaftler von der Universität Hawaii, Jairus Grove, würde ich euch auch empfehlen, euch das anzugucken, diesen Vortrag auf dem YouTube-Kanal der Soul Foundation. Er hat gesagt, also er hat drei Szenarien aufgemacht. Er hat erstmal gesagt, wir haben jetzt im Moment sowieso das Problem, dass es international sehr geringe Glaubwürdigkeit gibt, sehr wenig Vertrauen. Wir brauchen aber internationale Zusammenarbeit. Aber dann hat er drei Szenarien aufgemacht, was jetzt passieren könnte, wie diese Information sich Bahn bricht in der Öffentlichkeit. Und hat im Grunde jetzt festgestellt, also selbst in dem optimistischsten Szenario, dass das Ganze auf eine kontrollierte Art und Weise passiert, sodass es möglichst wenig Auswirkungen hat, wird trotzdem eigentlich kein Stein auf dem anderen bleiben. Also so hat er es im Grunde gesagt. Ja. Also man muss es sich wirklich mal angucken, den Vortrag. Ich glaube, ich übertreibe da nicht. Also zumindest hat das auch einige der Leute, die bei der Soul Foundation waren, auch ziemlich, also die dort im Publikum waren, ziemlich schockiert, um es mal so zu sagen. Und jetzt kommt aber da noch ein anderer Aspekt dazu, und zwar, dass eben die große Frage ist, was ist da zu disclosen? Es deutet meiner Meinung nach, und das ist nur meine Meinung, aber es deutet meiner Meinung nach nicht viel darauf hin, dass es wirklich Besucher von anderen Planeten sind. Eigentlich nichts. Also es gibt irgendwie Betty und Barney Hill Sternenkarte. Dann gibt es ein paar Entführungsberichte, wo den Leuten erzählt wird, sie kommen von dem und dem Stern oder sowas. Aber was sind jetzt wirklich die greifbaren, also wenn du wirklich jetzt guckst, was sind so die greifbaren Sachen? Ich meine, wenn ich sage greifbar, das ist natürlich nichts, was man angreifen kann, aber wenn du jetzt sagst, was ist dokumentiert in Militärakten, was ist gemessen worden und so weiter und so fort, da bleibt man eigentlich am Ende mit folgender Quintessenz. Da ist ein Phänomen. Das treibt sich auf der Erde rum und stellt weit überlegene Flugeigenschaften zur Schau. Es zeigt sich, es steckt offenbar Intelligenz dahinter, nach übereinstimmender Meinung von mehreren Militärs auf der Welt, ja. Und da rede ich jetzt nicht von den 95%, von denen wir alle wissen, dass das Heißluftballons sind, sondern ich rede wirklich von den 5 oder 3%, die da übrig bleiben, von denen wir das wissen. Es interessiert sich offenbar für Atomstandorte. Und es hat eine Art von Verhalten, das so eine Art zur Schaustellung der eigenen Überlegenheit darstellt. Also es ist so immer so ein schaut her, da gibt es was Größeres. Dann hat es ganz große soziologische Auswirkungen auf die, psychologische Auswirkungen auf die Zeugen. Also es hinterlässt auch biologische Schäden teilweise, ja. Aber je länger man, ich habe da mit Dr. Colm Kelleher drüber geredet, der bei dem ORSAP-Programm, also diesem paranormalen Forschungsprogramm des Pentagon auf der Skinwalker Ranch und anderswo den Projektmanager gemacht hat. Und der sagt, je länger man eben an diesen Zeugen dranbleibt, die sowas Unerklärliches gesehen haben, desto stärker treten auch die psychologischen Auswirkungen zutage. Das hat eine tiefgreifende Veränderung auf den, bewirkt eine tiefgreifende Veränderung in den, in dem, im Wertesystem und in der ganzen Psyche des Menschen, der das erlebt hat. Dazu kommt noch, das taucht unglaublich oft auf. Also seit die Amerikaner, jetzt hat Christopher Mellon neulich geschrieben, der ehemals dritthöchste Geheimdienst am Pentagon hat geschrieben, das Militär hat jetzt, seit es diesen Meldemechanismus gibt, erst seit ein paar Monaten, haben die schon 1000 UAP-Sichtungen registriert. Wenn du dir international die Lage anguckst, die OSAP hatte eine Datenbank, das sind knapp 250.000 UFO-Sichtungen erfasst. Dann gehen die ja nicht nur zurück bis 1947, wie ja in unseren westlichen Medien kolportiert wird. Das hätte alles angefangen mit Kenneth Arnold und dann sei da diese UFO-Hysterie entstanden und so. Das ist Quatsch. Also das geht ja schon viel weiter zurück. Nur hat man das früher eben nicht als UFO bezeichnet, sondern als Zeichen Gottes oder als Marienerscheinung oder als irgendwas. Es gibt ein Buch, Wonders in the Sky von Jacques Vallée und Chris Orbeck heißt der. Die haben 500 solcher historischen Überlieferungen zusammengefasst und da haben sie aber aufgehört vor der Luftschiffwelle Anfang des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo sich Flugobjekte gezeigt haben, die so aussahen wie Zeppeline oder sowas, inklusive Leute, die gewunken haben und sowas. Ne? Und so, dann hatte man in den während des Zweiten Weltkriegs diese Geisterraketen in Skandinavien und auch die Foo Fighters, die Lichter, die die Kampfjets begleitet haben. Dann hatte man in den 50er Jahren diese Adamski-UFOs, diese metallischen Scheiben, die da aufgetaucht sind, mit Insassen und so. Also diese kreisförmigen, runden, typischen Flying Saucer-Dinger, die auch heute noch so das Sinnbild für UFOs darstellen. Hat sich das wieder verändert in den 90er Jahren? Zum Beispiel waren es die fliegenden Dreiecke bei der belgischen UFO-Welle. Und jetzt sind es im Moment offenbar diese rundgelutschten Tic-Tac-Modelle, also die UFOs gehen mit der Zeit sozusagen. Ja. Und man hat immer den Eindruck, es zeigt sich immer so ein bisschen so, wie dass es dem derzeitigen Stand der Technik so ein kleines bisschen voraus ist. Ich habe einen super Forscher kennengelernt in Spanien, der heißt José Antonio Caravaca und der hat etwas rausgebracht, das heißt die Verzerrungstheorie, La Teoría de la Distorsión. Und in seiner Teoría de Distorsión stellt er erstmal fest, dass er in den Zehntausenden Sichtungsberichten, die es da so gibt, die er gesammelt und systematisch analysiert hat. Und es gibt ja tausende Berichte von Nahbegegnungen aus Spanien. Wusstest du das? Also in Spanien gibt es einen großen Forscher, der heißt Juan José Benítez, und der hat, ist glaube ich, ein ehemaliger Polizist auch, und der hat unglaublich viele Fälle von Nahbegegnungen gesammelt. Und dann stellst du fest, kein UFO gleicht dem anderen. Also es gibt nicht das Sportmodell oder so, oder es gibt nicht den Ferrari oder den Trabi oder irgendwas, der immer mal gesehen wird, und dann kannst du sagen, ah, hier wird das. Es gibt natürlich Ähnlichkeiten wie zum Beispiel der Fall Valosol und also Valosol im Lavendelfeld in Frankreich, wo das Ding im Lavendelfeld gelandet ist, so ein eiförmiges Ding, und Socorro, New Mexico, ein Jahr zuvor in den USA. Die sahen sich ganz ähnlich, aber sie gleichen sich nie 100%. Und das hat auch der Leiter von OSAP gesagt, dieser DIA-Direktor James T. Lakatsky, der hat gesagt, kein Modell gleicht dem anderen, die sehen alle unterschiedlich aus. Warum ist das so? Und Caravaca aus Spanien mit seiner Verzerrungstheorie stellt fest, es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Bewusstsein des Beobachters und dem, was er beobachtet. Das, was er da beobachtet, scheint in gewisser Weise zusammenzuhängen mit dem Beobachter. Es ist also nicht etwas Materielles, das Objekt an sich, es ist was Materielles, aber es ist nicht, oder um jetzt mal ganz kurz, um jetzt mal den Sack zuzumachen, wir müssen uns aufhören, nur auf diese Objekte zu konzentrieren. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie das zusammenhängt. Und deswegen sage ich, Der Schlüssel zur Lösung des UFO-Rätsels ist die Bewusstseinswissenschaft und die Wahrnehmungswissenschaft und die Quantenphysik. Denn wir wissen aus der Quantenphysik, das hat Anton Zeilinger, der Nobelpreisträger, in seiner Nobelpreisrede gesagt, dass ein Objekt, wenn es nicht beobachtet wird oder gemessen wird, dann ist es nichts Physikalisches. Dann ist es eigentlich gar nicht da. Also dann ist es nicht so, wie wir das jetzt denken, dass es da ist, ist es nicht da. Erst durch den Akt der Beobachtung oder Messung wird es sozusagen manifest. Ja? Und das hat jetzt überhaupt nichts mit UFOs zu tun, aber das ist Stand der Dinge in der Quantenphysik. Und das können wir ja bei den UFOs nicht auslassen. Und das können wir übrigens auch bei jedem anderen Aspekt unseres menschlichen Zusammenlebens nicht auslassen. Dass nämlich der Beobachter, also du, ich, jeder Einzelne von uns, einen unglaublich großen Einfluss darauf hat, was um uns herum passiert. Wir leben nicht in einer äußeren Welt, äußeren Einflüssen schutzlos ausgeliefert, die jederzeit über uns hereinbrechen könnten. So wird uns das ja immer wieder gerne suggeriert, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Wir sind eigentlich diejenigen, die mit unserem Willen, mit unserer Absicht, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken und wie wir die Sachen, was wir uns wünschen und so weiter und so fort, was dann, wie die Realität sich dann ausgestaltet. Wir sind diejenigen, wir sind die Schöpfer, Mitschöpfer der Realität. Und so erklärt sich dann eben auch, dass die UFOs immer so ein bisschen anders aussehen, je nachdem, wer sie beobachtet. Und wenn man das, also es gibt zum Beispiel, Caravaca hat einen Fall gebracht, da war ein Mann in Südspanien, in Algeciras, der hat ein Objekt gesehen, wo sowas wie ein Hakenkreuz an der Seite dran war. Und hat sich gewundert, wieso ist denn da sowas wie ein Hakenkreuz dran? Und dann hat Caravaca ein bisschen recherchiert, hat mit dem Zeugen gesprochen, hat dann festgestellt, hey, das ist ein großer Fan vom Zweiten Weltkrieg. Der hat ganz viel Literatur über deutsche Panzer und deutsche Flugzeuge und so. Der war irgendwie besessen von den Nazis. Ja. Und der sieht dann also, ausgerechnet, er sieht dann also ein UFO mit einem Hakenkreuz. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, wie sagt man, wenn der weise Mann auf den Mond starrt, wenn auf den Mond zeigt, starrt nur der Idiot auf den Finger. Aber ich denke, wir müssen auf den Finger gucken. Tatsächlich jetzt. Wir müssen nicht auf den Mond gucken, auf das Objekt. Wir müssen auch darauf gucken, was steckt hinter dem Phänomen. Es spricht vieles dafür, dass es weit komplexer ist als Besucher von anderen Planeten oder irgendwelche geheimen Zivilisationen auf der Erde. Das kann alles auch sein, ja. Aber da ist etwas über unsere Realität, was wir bis jetzt nicht begriffen haben. Und wenn wir das begreifen würden, das wäre der absolute Todesstoß, glaube ich, für sämtliche bislang existierenden Machtstrukturen, vor allem für die Machtstrukturen, die Menschheit so grandios in Schach gehalten haben, die letzten hunderten Jahre.
Du sprichst von Bewusstseinsforschung dann, und da bin ich vollkommen bei dir. Ich erinnere mich gerne an das Beispiel, was Daniel selber in meinem Podcast gebracht hat, wo er selber mal was am Himmel gesehen hat. Und ich bin da bei dir, dass man da sehr, sehr stark hinterher sein muss, wo die Herkunft der Menschen sind, wo kommen die kulturell vielleicht her, was haben die für ein Leben, Interessen, wie du es ja gerade gesagt hast, mit dem Hakenkreuzbericht. Das ist ja wirklich so, was da, das muss man ja wirklich immer in Betracht setzen, weil machen wir uns da auch nichts vor, man trifft ja auch immer wieder, dann insbesondere in diesen Kreisen auf Menschen, die sehr, sehr stark von dieser Thematik überzeugt sind, aber wo du auch relativ schnell merkst, dass da mehr hintersteckt und dass es aber teilweise auch in diese absurden Abgründe dann auch wieder geht, die aber jetzt eher irrelevant sind. Wenn du über Bewusstseinsforschung sprichst und dass man das Bewusstsein sozusagen dann wirklich mal intensiv testet und auch analysiert, ne, zu was man imstande ist oder zu was man potenziell auch imstande wäre. In welche Richtung tendiert das dann in dem Fall für dich? Ist es dann für dich, sag ich mal, wenn du sagst, so, da, ne, ist ein Bericht, da sagt jemand, der hat jetzt was gesehen, das ist aber erklärbar, weil der ein besonderes Interesse daran hat. Ist es dann vielleicht, wenn es bei der Bewusstseinsforschung darum geht, eher ein medizinischer Aspekt, dass man vielleicht sagen könnte, da sind vielleicht die ein oder anderen Menschen leider vielleicht dabei, die aufgrund medizinischer Defizite vielleicht dann Dinge sehen, die nicht existieren? Oder geht es bei der Bewusstseinsforschung darum, dass das Bewusstsein, und das ist ja auch nochmal wieder eine ganz, ganz eigenständige Frage dann hier wieder in dem Fall, was es überhaupt ist, aber dass da doch mehr möglich ist, als wie wir das gerade zu denken mögen, wenn man jetzt einfach nur sagt, das, was da draußen passiert, wenn ich das sehe, das ist die Realität und alles das, was in Beobachtungen geht, was andere Menschen beobachten, was ich selber auch gesehen habe über Fotos, über Videos. Und ich bin ja jetzt auch in diesem Cycle ja mit drin. Aber trotzdem ist für mich im Hinterkopf immer noch, ich schalte das aus und dann bin ich in der absoluten Realität, weil ich wieder in meinem Leben bin. Ja, aber natürlich bei Bewusstseinsforschung, wir hatten häufig das Thema, ne, von Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung gehabt, über Dimensionen, über Telepathie. Du kannst es ja in verschiedenste Richtungen spinnen. Und da ist der Punkt für mich, wo ich mich ein bisschen schwer tue, weil dann verlässt das sozusagen meine Realität, in der ich zumindest lebe, die ich mir vorstelle. Ja? Ob die jetzt wirklich real ist für dich oder für denjenigen, für den Nachbarn drumherum, das weiß ich natürlich nicht, aber das ist die Realität. Aber ich glaube, jeder kann verstehen, was ich damit meine, weil wenn man dann sagt, so, ich kann jetzt mit dem Bewusstsein nochmal was anderes steuern oder da irgendwas hervorrufen vielleicht, das ist für mich gerade noch zu weit weg, muss ich sagen.
Verstehe ich. Irgendwann erzähle ich mal die ganze Geschichte. Aber jedenfalls, ich habe mal mit dem Apollo-Astronaut Edgar Mitchell ein Interview gemacht. Es gibt da einen Film, der heißt Epos Dei von Nuu Wiso. Epos Dei, Dei. Die geheimnisvolle Ordnung hinter den Dingen. Und da habe ich ein bisschen dran mitgemacht. Und ich habe unter anderem sieht man in dem Film ganz am Anfang ein Interview, das ich eben mit dem Apollo-Astronaut Edgar Mitchell gemacht habe, Apollo 14. Er war der mit dem längsten Mondspaziergang. Und der ist auf der Reise zurück, als er auf dem Weg vom Mond zur Erde war, hat er durchs Bullauge geguckt, hatte nicht viel zu tun. Und es hat sich immer so gedreht, damit eine Seite nicht zu heiß wird von der Sonne und so. Und hat also immer die Sterne gesehen und dann die Erde und die Sterne und die Erde und so. Und dann ist mit ihm was passiert, wofür es damals keine wissenschaftlichen Begriffe gab. Er hat plötzlich eine Erweckungserfahrung, eine Erleuchtungserfahrung gemacht, in der er verstanden hat, wie alles zusammenhängt. Und es ist also. Man merkt, dass es für ihn sehr schwer ist zu beschreiben, was man da erlebt, wenn man sowas erlebt. Aber er hat gesagt, er hat verstanden, wie das alles zusammenhängt, dass es eine tiefer liegende Ordnung gibt, dass wir alle auf einer ganz fundamentalen Art und Weise, auf einer ganz fundamentalen Ebene miteinander verbunden sind. Alles hängt miteinander zusammen. Und es ist unglaublich intelligent und liebevoll. Und es ist. Es passiert hier nichts zufällig. So, ja. Also er ist sozusagen in seiner Erfahrung aus dieser Realität ausgetreten und hat etwas anderes erlebt, hat eine tiefer liegende, zugrunde liegende Welt erlebt. Was hat er da erlebt? Anderes Beispiel, Nahtoderfahrungen. Ich habe mit Pim van Lommel, und wenn das kann man sich alles auf Exomagazin TV angucken, auch das ganze Interview mit dem Kardiologen Pim van Lommel über Nahtoderfahrungen. Der ist nämlich Herzchirurg und hat eine prospektive Studie gemacht über Nahtoderfahrungen, die auch in der in dem medizinischen Fachjournal The Lancet veröffentlicht wurde. Und hat darin geguckt, in seiner Studie, wenn Leute wiederbelebt werden müssen, was berichten die denn da? Berichten die von irgendwelchen Nahtoderlebnissen oder sowas? Oder was erzählen sie denn da? Und er hat tatsächlich eine ganze Reihe von interessanten Fällen gesammelt. Unter anderem einen, der wurde schon tot in die Klinik eingeliefert. Den mussten sie intubieren, also einen Schlauch zur Beatmung reinstecken und wiederbeleben. Dafür mussten sie die künstlichen Zähne rausnehmen. Das hat der Krankenpfleger, hat ihm das Gebiss rausgenommen, in irgendeine Schublade gepackt. Dann haben sie ihn beatmet. Haben sie ihn wiederbelebt, stabilisiert, auf die Station gebracht. 2 Wochen später trifft dieser Patient, der im toten Zustand angekommen ist und dann beatmet wurde, und wiederbelebt wurde, auf dem Gang des Krankenhauses den Krankenpfleger, der ihm die Zähne rausgenommen hat und hat gesagt, du hast meine Zähne, gib mir meine Zähne, und konnte dem genau beschreiben, in welche Schublade, wo, in welchem Raum der diese Zähne reingelegt hatte. Und dann sind die dahin und dort lagen die Zähne. Und das wäre ja nicht möglich, wenn er nicht über irgendeine Art von Bewusstsein verfügt hätte. Er war also auch irgendwo mit seinem Bewusstsein genau wie Edgar Mitchell. Aber wo war der denn da? Ja, und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen solchen krassen Nahtoderlebnissen. Es gibt unter anderem eine Frau, der wurde im toten Zustand die Schädeldecke aufgesägt, weil sie da irgendwas entfernt haben oder sowas. Und die konnte genau beschreiben, wie die OP abgelaufen ist und was unterdessen zu Hause passiert ist und so. Pamela Reynolds heißt der Fall. So, anderes Beispiel, Remote Viewing. Das ist eine Technik, die kann jeder lernen, offenbar. Die wurde beim US-Geheimdienst entwickelt, wie du ohne deinen Arsch vom Sitz zu heben, ultrageheime Militäreinrichtungen unter dem tiefen Eis von Sibirien auskundschaften kannst. Wurde 30 Jahre lang operativ eingesetzt beim US-Militärgeheimdienst. Und als es dann 1994 bekannt wurde, haben sie gesagt, ach so, und es wurde jedes Jahr neu verlängert, ne? Also sie haben unter anderem das eingesetzt, wenn Leute entführt worden sind, um rauszukriegen, wo die stecken und so weiter. Und als es dann öffentlich bekannt wurde, haben sie dann gesagt, ah, nee, das haben wir jetzt eingestellt, weil das bringt nichts, ist nicht so zuverlässig. So, ne? Das war die Geschichte für die Öffentlichkeit. So. Also was haben diese drei Sachen, die ich gerade erwähnt habe, gemeinsam? Sie haben gemeinsam, dass es da irgendetwas außerhalb unserer Realität geben muss, auf das man da zugreifen kann. Denn was ich noch vergessen habe zu erwähnen, die Remote Viewer, die greifen ja nicht nur auf irgendwas zu, was jetzt gerade im Moment ist, was sich aber außerhalb der Reichweite ihrer fünf Sinne befindet, sondern die können auch genauso gut auf Sachen zugreifen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Und sie sagen auch in der Zukunft. Aber das hat alles immer so eine gewisse Schwammigkeit, so eine gewisse Unnachprüfbarkeit, ja. So, und das trifft auch für die Erlebnisse von Edgar Mitchell zu. Ja, das trifft auf die Erlebnisse von Edgar Mitchell zu, das trifft auf die Nahtoderfahrungen zu, das trifft auf die Remote Viewing-Erkenntnisse zu. Und wohin gehen wir eigentlich, wenn wir träumen? Hat das nicht auch so was Komisches? Was ist denn das eigentlich für eine Welt, wenn wir träumen? Hat das nicht auch so was Komisches, Fluffiges, nicht nachvollziehbares, nicht greifbares, nicht beweisbares, aber trotzdem total reales? Und es gibt ja auch Wahrträume. Also es gibt ja auch Leute, die träumen etwas genauso, wie es dann erst später passieren wird und machen sich dann Riesenvorwürfe, dass sie das nicht verhindert haben. Und da gibt es sogar Experten wie Dr. Walter von Lucadou aus Freiburg, der große Parapsychologe, der dann sich extra ein psychologisches Therapieprogramm überlegt hat, wie man solchen Leuten dann hilft, weil er das im Laufe der Jahre immer wieder gebraucht hat. Also da muss es etwas Größeres geben, da muss es etwas anderes geben außerhalb unserer Welt, die wir jetzt im Moment wahrnehmen. Und wenn wir uns jetzt fragen, was ist jetzt unsere Welt und wie wissen wir überhaupt davon, dann müssen wir erstmal sagen, unsere eigenen fünf Sinne, ja, sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken. Okay, das ist schon mal das gibt uns schon mal so eine Idee, wie die Umwelt ist, aber nur unsere eigene Umwelt. Ja, aber dann ist unsere menschliche Wahrnehmung vom elektromagnetischen Spektrum her extrem eingeschränkt. Wir nehmen nur einen Bruchteil von allem wahr, was es da überhaupt gibt. Wir können zum Beispiel kein Infrarotlicht oder Ultraviolett sehen. Wir können keinen Infraschall hören, sondern nur spüren, wenn wir ihn spüren können. Die Fledermäuse können viel besser hören. Die haben so ein eingebautes Radar. Die können in kompletter Dunkelheit fliegen. Ja? Die Katzen können im Dunkeln sehen. Wir können das nicht. Also nur so ein kurzes Beispiel. Ja? Dann ist es so, dass man in der Wissenschaft davon ausgeht, dass es sowas wie dunkle Materie geben muss. 95% von dem, was es da draußen gibt, denken sie, besteht wohl aus dunkler Materie und der Rest ist das, was wir überhaupt messen können. Und von dem, was wir messen können, sehen wir wiederum nur einen kleinen Bruchteil, den wir mit unseren eigenen Sinnesorganen wahrnehmen können. Also da muss es etwas Größeres da draußen geben, was auch immer das ist. So, das nächste Ding. In der Wahrnehmungswissenschaft, Kognitionswissenschaft, da gibt es Donald Hoffman und Bernardo Castrup, die ich da hervorheben will. Die haben sich darüber Gedanken gemacht, wie man jetzt die Erkenntnisse der Quantenphysik mit den Bewusstseinswissenschaften, mit der Wahrnehmung zusammenbringen kann und stellen fest, dass unsere fünf Sinne überhaupt nicht geeignet sind, die Welt so abzubilden, wie sie wirklich ist, sondern sie zeigen uns nur einen kleinen Ausschnitt, mit dem wir uns orientieren können in der Welt. Und das auch deshalb, weil wenn wir sie so wahrnehmen würden, wie sie ist, die Welt, dann würden wir in der Entropie untergehen. Also das würde uns den Kopf sprengen, sozusagen. Ja? Unsere Sinnesorgane sind von der Bandbreite an Eindrücken, die wir da verarbeiten können pro Sekunde, überhaupt nicht ausgelegt, die unendlich vielen Quantenzustände, die es gibt, gleichzeitig zu erfassen. Unmöglich. Also das heißt, unsere Wahrnehmung ist nur so eine Art Anzeigetafel in einem Cockpit von einem Piloten. Der Pilot könnte das Flugzeug auch anhand der Anzeigen auf der Anzeigetafel landen, ohne aus dem Fenster zu gucken, aber er kann auch aus dem Fenster gucken. Und die Frage ist halt, ob wir in unserer Wahrnehmung ein Fenster haben, wo wir in die wirkliche Realität gucken können. Und die Antwort ist nein. Wir haben nur diese Anzeigetafel und wir haben mit unseren fünf Sinnen, mit unserer Alltagswahrnehmung keine direkte Schnittstelle mit der Realität, die da draußen tatsächlich ist. Und eigentlich ist die Schnittmenge zwischen dem, wie es da draußen ist und dem, wie es hier ist, gleich null. So. Also, da muss es etwas Größeres geben, von dem wir keine Ahnung haben, wie das ist. Und es scheint sich aber auch auf unsere Welt einzuwirken. Es scheint hier, ich meine, es scheint sich hier immer wieder zu manifestieren in Form von paranormalen Erfahrungen, in Form von Nahtoderfahrungen, in Form von Remote Viewing, in Form von Inspirationen. Wo kommt das eigentlich her? In Form von seltsamen Zufällen, das gibt es ja welche, die sind so seltsam. Und so unwahrscheinlich, dass man eigentlich nur daran glauben muss, dass es da eine höhere Sinnhaftigkeit dahinter geben kann. Und die UFO-Erscheinungen, die sich halt immer wieder so zeigen, wie schaut her, da ist was Größeres. Ja, verstehst du? Und da sehe ich einen Zusammenhang. Und ich habe jetzt auch neulich ein Interview gemacht mit einem Münchner Psychologieprofessor, Markus Meyer, der eine unglaublich faszinierende Arbeit macht, der überhaupt nichts mit UFOs zu tun hat, sondern er erforscht den Einfluss von Geist auf Materie, weil wir ja in unserer dreidimensionalen Welt ja im kartesianischen Denksystem verhaftet sind. Also also wo er unterscheidet zwischen der subjektiven Welt und der objektiven Welt, das ist jetzt ganz kurz gesagt, ja. Objektiv ist alles das, was wir beobachten und messen können. Subjektiv können wir nicht beobachten, können wir nicht messen, können höchstens bestimmte Gehirnzustände damit korrelieren. Aber wir können jetzt eben nicht mit irgendwelchen neurochemischen Reaktionen im Gehirn erklären, wieso jetzt der eine das eine Bild super findet und der andere scheiße. Wieso jetzt der in diese Frau sich verliebt und der andere die gar nicht mag, wieso es zu verschiedenen Stimmungen und Dingsbums kommt. Also das lässt sich mit der derzeitigen Art und Weise, wie wir Wissenschaft betreiben, überhaupt nicht nachvollziehen. Und er greift, und da kommt eben aber die große Frage, aber wieso ist es dennoch möglich, wenn es doch zwischen subjektiv und objektiv so eine große Grenze gibt, wieso ist es doch möglich, dass das Subjekt in der objektiven Welt einen Einfluss haben kann. Also wieso kann man, wo kommt denn der freie Wille dann überhaupt her? Was soll denn das sein? Können wir nicht messen, können wir nicht, gibt es wissenschaftlich nicht. Ja? Und da greift er zurück auf ein Gedankenmodell von dem Quantenphysiker Wolfgang Pauli und dem Tiefenpsychologen Carl Gustav Jung. Das ist die Unus-Mundus-Theorie. Und in dieser Unus-Mundus-Theorie, da existieren die subjektive und die objektive Welt gemeinsam und hinter dir oder über oder jenseits, außerhalb der subjektiven und objektiven Realität gibt es eine größere Realität, in der das Subjektive und das Objektive nicht so voneinander getrennt sind, wie wir das jetzt im Moment glauben. Und in der wir mit unserem Willen einen Einfluss haben können und tatsächlich etwas in der objektiven Welt erschaffen können. Wir kennen ja seit Jahrtausenden Gebete, Gebete für alle möglichen. Wie kommt es eigentlich, dass die Menschheit, wenn das doch alles so Quatsch ist, ja, dass der größte Teil der Menschheit fest davon überzeugt ist, dass es eine größere Macht gibt und dass man, wenn man einen Wunsch äußert und sich und etwas erbetet oder sowas, das dann tatsächlich Erfolg hat. Warum glauben die das eigentlich? Ich meine, 300 Jahre Aufklärung haben daran nichts verändert. Es gibt ganz, ganz spirituelle Wissenschaftler, die gehen sehr wissenschaftlich vor und sind dennoch spirituell. Viele Leute, die was Bahnbrechendes erfunden haben und einen Nobelpreis bekommen haben, haben die entscheidende Erkenntnis irgendwie unter der Dusche gehabt oder beim Spaziergang im Park oder irgendwas. Und dann plötzlich hatten sie vor Augen dieses Bild, wie dieses Molekül den Ring bildet und so weiter. Woher kommt denn das? Ja, also das. Kurz gesagt, wir haben mit unserem Willen einen direkten Einfluss auf das, was in der Welt passiert, mit unseren Überzeugungen, mit unseren Absichten, mit unseren Wünschen. Und wir leben aber in einer Welt, in der erstmal ein Zusammenhang zwischen unserer subjektiven Wünschen und Zielen mit der äußeren Realität komplett abgesprochen wird. Also es wird uns ja immer wieder erzählt und suggeriert, wir leben in einer äußeren Welt, da gibt es eben Gesetzmäßigkeiten, die werden bestimmt von Regierungen und da hat man sich dran zu halten. Ja. So ist unsere Welt organisiert. Es gibt für alles Gesetze und so weiter. Und jetzt kommt da aber diese neue Sache ins Spiel oder diese neue Entdeckung, diese Wiederentdeckung der Unus Mundus. Einerseits durch die Quantenphysik, in der ja, da gibt es auch den Beobachtereffekt, weißt du, also so wie du drauf schaust, so wird das Ganze, ja, du kennst den Beobachtereffekt sicherlich mit dem Doppelspaltexperiment und so. Also wir werden jetzt durch unsere wissenschaftliche Beschäftigung mit der Realität darauf gebracht, dass unsere Realität doch nicht so real objektiv ist, wie wir das für möglich gehalten haben oder wie wir das bis jetzt gedacht haben. Und jetzt treten wir ein in eine neue Phase in der Welt, in der wir wiederentdecken, das ist jetzt meine Meinung, dass die Welt eben viel größer ist. Und das ist das, was ich von Anfang an auch, was mich von Anfang an auch angetrieben hat in meinen allerersten Vorträgen, die man sich auf YouTube noch angucken kann von 2009 oder was. Da habe ich ein Goldfischglas gebracht und der eine Goldfisch, also das ist ein Goldfischglas und das steht auf einem Tisch und hinten am Tisch klingelt irgendwo ein Telefon. Und der eine Fisch drückt seine Nase gegen die Scheibe von innen und sagt zu dem anderen Fisch: Glaubst du, dass es da draußen was Größeres gibt, was größer ist als wir, was wir uns gar nicht vorstellen können? Und der andere Fisch: Ach komm, hör doch auf mit dem Scheiß, schwimm weiter, ja, hör auf mit deinen Verschwörungstheorien. So. Das ist im Grunde unsere Situation. Letzten Endes könnte man das auch überspitzt sagen und sagen: Unsere dreidimensionale Welt, unsere Realität ist so eine Art, also die gibt es nur innerhalb des Goldfischglases. Und ab und an stecken, also dieses dreidimensionale Goldfischglas steht auf dem multidimensionalen Nachttisch von multidimensionalen Wesen oder in dieser multidimensionalen Welt. Und da hält immer mal jemand seinen Finger rein in das Goldfischglas, meinetwegen, um Futter reinzustreuen oder um so ein Plastikbäumchen wieder aufzustellen, was so ein Fisch umgeschmissen hat oder sowas. Und wir Fische sagen dann: Boah, was ist das denn? Eine Gotteserscheinung oder hey, das sind die Aliens oder was auch immer, ja. Ich denke, letzten Endes ist es das. Alle diese Phänomene, die UFOs, die Nahtoderfahrungen, die außerkörperlichen Erfahrungen, Remote Viewing, Wahrträume und was es da alles gibt, lassen sich alle prima erklären mit dieser Theorie.
Dementsprechend ist eigentlich auch Zufall gar nicht existent. Also es würde
Nein.
ja eigentlich bedeuten, es ist ja egal was, weil es ist ja, ich sage mal, Frauen können ja viele Dinge gleichzeitig machen, ja, die können viele Dinge gleichzeitig vielleicht bewirken. Bei uns Männern ist das ja eher so, wenn wir den Podcast später beenden, dann stehe ich auf und kann mich dann entscheiden, die eine Handlung zu vollziehen oder die andere. So, das ist ja im Grunde genommen ist das ja, wenn man sich das vorstellt, der freie Wille, was ich jetzt danach ja machen würde. Aber nur weil ich jetzt denke, ich entscheide mich jetzt für, dass ich heute Abend auf das Konzert gehe, das ist das mein, dass das mein angeblicher freier Wille ist, kann das ja aber auch eigentlich gar nicht sein, per dieser Definition, weil ich gaukel mir
Nein.
das vielleicht vor in meinem Geiste, ne, dass ich sage, klar, ich gehe heute Abend bewusst dahin, ich will das ja. Ich könnte auch zu Hause sitzen bleiben, aber ich mache das jetzt bewusst, dass das aber trotzdem keine bewusste Entscheidung ist. Und dann stellt sich ja natürlich für mich oder für die Freundinnen und Freunde im JWR-Podcast auch vor allem, weil wir auch immer wieder so philosophisch an bestimmten Dingen auch dran sind, dann die Frage, also ob ich dann gut oder böse werde im Leben oder gute oder schlechte Handlungen vollziehe. ja, seit Geburt an oder vielleicht auch schon davor, aber da kommen wir ja dann wieder in die Fragestellung rein, ab wann kann man sein Leben angeblich vielleicht dann beeinflussen, mit diesem Hintergrundwissen, dass man es eigentlich sowieso nicht kann. Aber ich habe im Grunde genommen doch eigentlich gar keine Handhabe als Individuum, wenn man das jetzt so betrachtet, nach dem, was du auch geschildert und gesagt hast, dass ich eigentlich nur gucken müsste, was die nächsten Jahre bringt. Aber ich, im Grunde genommen, ich kann es ja gar nicht steuern. Ist das im Endeffekt auch dann, sag ich mal, etwas, was für dich dann auch am ehesten denkbar ist?
Nee,
So
das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich sage. Das ist es schon richtig, was du sagst, dass innerhalb der objektiven Wissenschaft es eigentlich ein Rätsel ist, woher der freie Wille kommen soll. Der kann ja nur das Produkt von neurochemischen Prozessen, elektrischen Prozessen, chemischen Prozessen im Gehirn sein. Aber da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Denn dann würde das ja bedeuten, dass du ferngesteuert wirst und dass du gar keinen freien Willen hast. Dass du, dass alles das, was du erlebst, deine ganze subjektive Empfindungswelt, die ganze Persönlichkeit, die gibt es eigentlich gar nicht. Das ist nur so eine Art neurochemischer Furz, der zufällig so ein Nebenprodukt von irgendwelchen materiell nachweisbaren Prozessen, die im Gehirn stattfinden. Und ich glaube, da muss man nicht Leonardo da Vinci sein oder Albert Einstein, um einen Vogel zu zeigen und sagen, du spinnst ja wohl, wenn du sowas ernsthaft glaubst. Ja, denn wir haben ja alle, jeder von uns, das subjektive Empfinden und sind uns ganz sicher, dass es uns gibt und dass es den freien Willen gibt, dass es ein Ich gibt und dass wir selber entscheiden können, auch wenn sich das in der Wissenschaft nicht nachweisen lässt. So, und jetzt kann man darüber reden, warum sich das nicht nachweisen lässt. Und da gibt es ganz interessante Sachen. Das würde jetzt kurz vor Ende der Sendung eigentlich viel zu weit führen, aber nur so viel: dieser Effekt auf die Materie, die UNUS. Also, ich empfehle wirklich jedem, sich mal das Interview anzugucken, was ich mit Professor Markus Meyer gemacht habe. Unus Mundus, die eine Welt, weil er erklärt das sehr schön, dass eben wenn der subjektive Willensimpuls durch diese Unus Mundus sozusagen wandert und sich dann manifestiert, dann ist das nichts Objektives, es ist aber auch nichts Subjektives. Und er nennt das, es ist etwas Subjektives. Es ist eben eine Mischung zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven. Und das Problem dabei ist, es lässt sich nicht objektivieren, in dem Sinne, es ist so, wie sich jetzt viele andere Sachen objektivieren lassen. Du kannst das, je mehr du drauf guckst, desto weniger kannst du das beweisen. Bei den Versuchen von Geist über Materie, wo der Einfluss von Willensimpulsen auf Zufallszahlengeneratoren untersucht wird, da gibt es ganz erstaunliche statistische Abweichungen. Aber dann ist es so, mit der Zeit verschwinden die. Je genauer du drauf guckst, je mehr du versuchst, das zu objektivieren, desto mehr verschwindet dieser statistische Effekt. Das ist das, was die als Replikationskrise bezeichnen in der paranormalen Wissenschaft. Und die paranormale Wissenschaft ist übrigens extrem genau und extrem pedantisch mit dem Ausschluss von allen möglichen abfälschenden Faktoren und statistischen Sachen und so weiter. Also das ist eigentlich eher Physik, Psychologie, als dass es was mit Geister und Wu-Wu zu tun hat, ja. So, und ist es nicht interessant, dass eben dasselbe auch zutrifft auf die UFOs? Je genauer du hinguckst, desto mehr verschwindet das. Du kannst eine Sache so sehen oder auch so sehen. Du kannst sagen, naja, da hat jemand was gesehen, aber wir können das nicht nachweisen. Wir können es nicht messen. Wir können es nicht replizieren im Labor. Wir können nicht eine Kamera aufstellen und sagen, jetzt guck mal, bis das UFO kommt. Weil immer, wenn du Kameras aufstellst, würdest du ja versuchen, das zu objektivieren, was da aus dieser Unus Mundus herauskommt. Und dann behält das einfach diese plausible Abstreitbarkeit. Beim Geheimdienst sagt man plausible Abstreitbarkeit. In der Parapsychologie würde man das als Elusivität des Phänomens bezeichnen. Es entzieht sich der Objektivierung. Es entzieht sich der Messung und so weiter. Das ist übrigens bei der paranormalen Geschichte genauso. Wenn Walter von Lukadu, der ja die Beratungsstelle in Freiburg hat, wie man Leute, die Poltergeistphänomene und sowas erleben, das gibt es wirklich, das ist echt real. Frage ist halt, was dahinter steckt. Und wenn es da im Schlafzimmer spukt nachts, dann sagt er, wenn du willst, dass es ganz schnell aufhört, stell eine Kamera auf. Und dann hört es auf. Und letzten Endes ist die letzte Konsequenz der Unus-Mundus-Theorie eben die unfassbare, dass all das, was wir so für so unglaublich objektiv und real halten, für so unverrückbar fest, objektiv in äußeren Realität verhaftet, dass es eben alles letzten Endes auch nur subjektive Sachverhalte sind, erschaffen durch die kollektiven Überzeugungssysteme oder Mentalitäten von Gruppen und Gemeinschaften von Menschen.
Mit Walter von Lukadu habe ich im vergangenen Jahr für den sagenhaften Sonderbar-Podcast ein Interview geführt, ein Exklusivinterview, wo es um die parapsychologische Beratungsstelle auch ging und das sehr, sehr interessant ist, wie detailliert er auch wirklich an die Themen oder auch an die Fälle rangeht, wenn dann was vorliegt. Und es ist sehr interessant, dass in den meisten Fällen, und das ist ja nach wie vor ja so, in den meisten Fällen, dass er meistens auch dann einen natürlichen Hintergrund hat, der natürlich dann auch immer wieder herausfordernder ist, je nachdem, worum es geht, wie weit das auch messbar ist. Aber im Grunde genommen reden wir ja immer über die wenigen Prozente, so wie auch im Laufe der letzten Stunde, wo wir darüber gesprochen haben. Und ich hatte letzte Woche mit oder vorletzte Woche mit Harald Havers gesprochen und hatte ihn mal gefragt, so, was ist denn so dein Blick in das Jahr 2024? Und du hast es ja gerade ja schon mal gesagt, ne, der Blick in die Glaskugel ist ja immer mal so ein bisschen schwierig. Aber im Grunde genommen, wir sind ja jetzt immer noch, ich meine, wir haben jetzt auch schon April, muss man auch schon wieder sagen, wie die Zeit auch da wieder verfliegt, aber noch so relativ am Anfang des Jahres, wo können wir uns drauf eventuell einstellen, was können wir als nächstes vielleicht erwarten, was die nächste große Neuigkeit, die nächste große News vielleicht wird, worüber wir uns auf jeden Fall austauschen, wo wir sagen können, wir haben es euch doch gesagt, die Begründung, ob das jetzt das, worüber man da spricht, dann auf jeden Fall Realität geworden ist oder sich als Lüge behauptet hat, das ist egal, aber wann kommt der nächste Moment, wo wir sagen können, wir haben es euch doch gesagt, egal in welcher Konsequenz?
Keine Ahnung. Also ich gehe davon aus, dass also das, was du ja jetzt skizziert hast und was Harald da vielleicht gemeint hat, weil vielleicht hat er auch was anderes gemeint. Ich habe ja euer Gespräch nicht gesehen, aber jedenfalls wie das in der derzeitigen öffentlichen Diskurs stattfindet, die Diskussion über die Enthüllungen in den USA ist ja, dass dann sozusagen der nächste kommt, der nächste Whistleblower und dann kommt der unverrückbare Fakt und dann ist es plötzlich klar und die Menschheit ist klar, wir sind nicht alleine, wir werden hier besucht von Außerirdischen und das wird alles über den Haufen werfen. Und ich glaube aber eben, dass es aufgrund der Sachen, die ich gerade erwähnt habe, nicht so einfach sein wird, weil die Regierungen nicht einfach nur die Existenz von höher entwickelten Wesen offiziell einräumen müssten und damit sich ihrer eigenen Existenz berauben. Also sie würden an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen, wenn sie sagen, da gibt es was, das ist schlauer als wir und größer als wir. Sondern wenn du so ein kleines bisschen was davon gucken lässt, es geht letzten Endes eigentlich um die Beibehaltung des kartesianischen Weltbildes. Es geht letzten Endes ist es so, es geht darum, das derzeitige Realitätskonzept unter allen Umständen aufrechtzuerhalten, weil das ist, was den Menschen ihre Machtposition überhaupt gestattet. Sobald du nur ein kleines bisschen was gucken lässt, dass es nicht so sein könnte, dass es da was anderes gibt, und das haben sie ja jetzt schon, gerät da was ins Wanken. Letzten Endes, wenn unser ganzes Konzept von Realität nicht mehr stimmt, dann müssen wir uns völlig neu orientieren, unsere Rolle im Universum nochmal völlig neu definieren, den Zusammenhang zwischen mir im Inneren und der Welt da draußen auf eine völlig neue Grundlage stellen. Und das wird die gesamte menschliche Gesellschaft völlig verändern. Und es ist im Moment, also meiner Meinung nach, wird uns das zu mehr Freiheit führen, zu einem gerechteren Weltbild, auch zu gerechteren politischen, wenn man überhaupt dann noch von Politik reden kann, zu einem gerechteren gesellschaftlichen System, wo es eben nicht mehr darauf ankommt, dass eine kleine Gruppe von mächtigen Leuten andere beherrscht, Weil wenn alle Menschen verstehen, dass sie selber große Macht haben über ihr eigenes Leben, egal was die anderen sagen, dann haben sie diese Machtposition ja nicht mehr. Dann müsste also ein Zusammenleben so organisiert sein, dass es für die große Masse von allen Menschen gleichermaßen von Vorteil ist, sodass sie sich, so wie das vom Universum vorgesehen ist, von der grandiosen Schöpfung, dass sie sich gemeinsam vorauskatapultiert, sich gegenseitig befeuert, sich gegenseitig inspiriert, sich gegenseitig unterstützt, liebevoll, intelligent weiterbringt, auf dem persönlichen Weg des, jedes Einzelnen und auch auf dem Weg, den die Evolution als Ganzes im Universum nimmt. Und aber bevor das passieren kann, da muss erstmal einiges anderes passieren und da könnte es durchaus sein, dass es zu großem Chaos kommt und zu großen Umstürzen, also politischen Umstürzen, wirtschaftlich sowieso, religiös, bin ich sehr gespannt, was passiert. Und man könnte fast sagen, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben und ich wünsche mir, dass die Menschen, wenn das passiert, sich dann schon darauf besonnen haben, dass sie es eben aber doch eine, weil wenn dir der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, wenn du den kompletten ontologischen Schock erlebst, dass du an nichts mehr glauben kannst, alles war falsch, was du bis jetzt geglaubt hast, dann stehst du ja völlig orientierungslos da. Und dann kann ein sehr großes Chaos aus so einer Situation entstehen. Außer wenn man sich dann schon darüber bewusst ist, dass wie jeder von uns eigentlich so eine innere Stimme hat, so ein Wahrheitsbewusstsein dafür, was richtig ist, in dem Moment, wo man sich gerade befindet, in der Situation, wo man gerade ist, und sich darauf bezieht, auf seine eigene innere Stimme, die immer so eine Richtschnur ist für das, was man tun sollte und so weiter. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, in den ganzen, einen großen Teil meines Lebens auf diese innere Stimme zu hören. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, ihr der zu vertrauen, weil die sagt einem, gerade wenn man am Anfang ist, meistens das genaue Gegenteil von dem, was man gerne hören möchte oder so, weil man sich eben meistens in einer Lage befindet, die gar nichts damit zu tun hat, wie man sein sollte, wo man sein sollte, was man tun sollte. Und besonders dann ist aber eben diese innere Stimme besonders drängend. Oder sie wird externalisiert und dann sieht man eben UFOs oder Geister oder irgendwas. Also es gibt, also ich sehe diese innere Stimme als so eine Art Repräsentant dieser Unus Mundus, dieser Quantenwelt, in der wir schwimmen als Goldfischglas, die uns durch Symbole, durch Ahnungen, durch Inspirationen halt schon versucht zu leiten und sozusagen auf einen richtigen Weg zu führen, den jeder für sich selber aber machen muss. Kann niemand jetzt sagen, meine innere Stimme sagt, dass du das machen musst. Nee, so funktioniert das nicht, ja. Und das, denke ich, das kann einem dann eben auch Sicherheit bringen in diesen großen Umsturzsituationen. Also, ja, also, aber wie du siehst, ich sehe das alles auch aus so einer spirituellen Sichtweise. Das ist natürlich alles total unwissenschaftlich, das ist mir völlig klar. Aber ich hoffe, dass ich mir es jetzt, nachdem ich mir die ganzen Fakten vom Leib geschrieben habe, mit dem 500 Seiten UFO-Buch, mit den 900 Fußnoten, dass ich mir es jetzt langsam auch mal erlauben kann, über diesen viel wichtigeren Aspekt zu sprechen, der dahinter steckt.
Ich war ehrlich gesagt im Laufe des Interviews ein bisschen verwundert, dass es wirklich teilweise sehr, sehr spirituelle Ausmaße angenommen hat, weil so habe ich dich gar nicht gekannt von unserem letzten Austausch. Dementsprechend, das war sehr, sehr erfrischend gewesen. Und für alle, die auch begeistert dabei gewesen sind bis hierhin, die sich auch für die Zukunft im Grunde genommen auch generell interessieren und alle Themen, die Robert auch begleiten, auf exomagazin.tv auf jeden Fall vorbeischauen, sowie auch auf YouTube. Du bist ja natürlich auch genauso wie ich hier so ein kleiner YouTuber, ne? Und dementsprechend, Robert, ich danke dir sehr für diesen sehr, sehr interessanten Austausch und ich freue mich wirklich auf die Zukunft und auch da, in welche Richtung das geht, ist für mich erstmal jetzt gerade ein bisschen irrelevant, aber ich freue mich auf jeden Fall, weil ich mit Sicherheit davon ausgehe, dass wir noch an den einen oder anderen Punkt ankommen werden, wo wir über große Diskussionen stolpern werden.
Am Ende wird alles gut. Ich danke dir für die Einladung.
Meine lieben Freundinnen und Freunde, das war die Ausgabe für diesen Abend. Ich hoffe, dass euch alles gefallen hat und weiterführende Links, unter anderem auch zu Roberts Buch, Sie sind hier, was jetzt, findet ihr in der Videobeschreibung sowie exomagazin.tv. Dankeschön, gute Nacht und bis zur nächsten Woche.